Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 13. August. Die Zahl der Messeattacken in Deutschland steigt immer weiter an. Das geht aus einer Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Hess hervor, die der Jungen Freiheit exklusiv vorliegt. Im ersten Halbjahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei 730 Fälle registriert, ein Anstieg um 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das sind 107 Messerdelikte mehr als im ersten Halbjahr 2024. Von den insgesamt 737 erfassten Deliktzuordnungen entfielen 278 auf Fälle mit deutschen Tatverdächtigen. In 135 Fällen setzten sie ein Messer ein, in weiteren 143 führten sie es mit sich. Nicht-Deutsche wurden in 270 Fällen als Tatverdächtige festgestellt. Sie stellten 14,86% der Bevölkerung, machten aber 36,64% der mutmaßlichen Täter aus. In 174 Fällen setzten sie ein Messer ein, in 98 führten sie es mit sich. Bei 189 Delikten blieb die Staatsangehörigkeit unbekannt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 stieg die Zahl der Delikte mit deutschen Tatverdächtigen von 203 auf 278. Der Einsatz von Messern erhöhte sich von 125 auf 135 Fälle. Das Mitführen von 78 auf 143. Bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen nahm die Zahl von 254 auf 270 zu, ein geringerer Anstieg. Die Fälle mit gezogenem Messer stiegen von 167 auf 164. Delikte, bei denen das Messer mitgeführt wurde, stiegen von 87 auf 98. Unter den nicht-deutschen Tatverdächtigen stellten syrische Staatsbürger mit 29 Fällen die größte Gruppe. In 22 Fällen wurde ein Messer eingesetzt und in 7 mitgeführt. Bei der Zahl der Tatverdächtigen, die mit dem Messer tatsächlich zustechen, ist die Zahl bei den Deutschen stabil geblieben. Etwa in der Hälfte der Fälle wurde das Messer eingesetzt. Bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen zeigt sich ein anderes Bild. In etwa 2/3 der Fällen setzten sie das Messer ein und nur 36% führten es ohne Angriff mit sich. Besonders hoch war der Einsatzanteil bei Algeriern mit 83% und Afghanen mit 83%. Syrer, die größte ausländische Gruppe, nutzten in gut 76% der Fälle das Messer aktiv. Auch bei den Marokkanern mit 71% lag der Anteil deutlich über dem Durchschnitt. Lediglich bei den Tunesiern hielten sich Einsatz und Mitführen mit jeweils 50% die Waage, vergleichbar mit den Deutschen. Der AfD-Innenexperte Martin Hess sagt gegenüber der Jungen Freiheit, diese Form der Kriminalität sei in weiten Teilen eine direkte Folge der Massenmigration, während sich linke, rote und grüne Ideologen in Realitätsverweigerung übten, zahlten die Bürger den Preis für ein migrationspolitisches Totalversagen. Wer diese Entwicklung ignoriere oder verharmloste, mache sich mitschuldig an der Erosion der inneren Sicherheit. Ali Doğan ist seit 2023 der erste Landrat in Deutschland mit einem Migrationshintergrund. Er sagt, Deutschland habe zu viele islamische Parallelmilieus. Der 43-Jährige fordert in einem Interview eine Doppelstrategie, die er beim Thema Integration für unerlässlich hält. Im Gespräch mit dem Cicero spricht sich der Landrat des Kreises Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen für mehr Ehrlichkeit in der Integrationsdebatte aus. Wir haben viel zu lange geschwiegen, wenn es um schwarze Schafe unter Menschen mit Migrationshintergrund geht, sagt er. Es sei zudem ein Problem, dass jeder kritische Vorstoß sofort als rechtsextrem gewertet werde. Stattdessen brauche es mehr Mut und Offenheit, um solche Themen sachlich anzusprechen. Dabei hilft mir sicherlich mein Hintergrund als Akzeptanzquelle bei Migrantengruppen und der Mehrheitsgesellschaft, sagt er. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund bestärken mich vielfach, äußerte er gegenüber dem Magazin. Er meint, dass viele Migranten seine klare Haltung bei der Integrations- und Migrationsdebatte befürworten. Neben Partizipation und ausreichend Kita-Plätzen, guten Schulen und mehr Sozialarbeitern fordert er als zweiten Teil seiner Doppelstrategie, wer schwere Straftaten begeht und nur eine ausländische Staatsbürgerschaft hat, muss abgeschoben werden, schnellstmöglich. Man tue damit auch anderen Migranten einen Gefallen, denn soweit ich mein Ohr bei den Migranten habe, glaube ich nicht, dass diese Maßnahmen spalten. Viele Menschen mit Migrationshintergrund sehen das so wie er. Kein verständiger Mensch verschließt sich gegen harte Sanktionen gegenüber gewalttätig, straffällig gewordenen Menschen. Und weiter noch, wir haben leider in Deutschland viel zu viele islamistische Parallelmilieus, auf die wir jahrzehntelang keinen Blick geworfen haben, so Doğan. Dazu zählen die islamische Gemeinschaft Milli Görüs, IGMG, die Muslimbrüder oder die türkischen Grauen Wölfe, türkische Rechtsextremisten und Anhänger des jetzigen islamistischen Regimes in Syrien. Das Problem sei ein blauäugiger Staat beim Thema Integration. Der Staat dürfe nicht noch mehr versäumen. Die Thematik sei komplex und führe leider am Ende dazu, dass diejenigen, die ganz einfache und extremistische Antworten liefern, davon profitieren werden, so der Landrat. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sagt, Institutionen, die gendern, entfremden sich von ihrem Publikum. Museen, Stiftungen oder Rundfunkhäuser müssen nach den Worten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nicht um ihre öffentliche Förderung fürchten, wenn sie weiter Gendersprache verwenden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sagte der 60-jährige parteilose Politiker der Funke Mediengruppe. Doch bekräftigte Weimer, ich empfehle halbstaatlichen oder öffentlichen Institutionen, die Regelsprache zu verwenden anstatt ideologischer Kunstsprachen. 60-80% der Menschen in Deutschland seien gegen Gendersprechformen. Das sollte man respektieren, wenn man im öffentlichen Auftrag oder mit öffentlichen Geldern kommuniziert, so Weimer. Allerdings sei das nur eine Empfehlung, keine Anweisung. Auf die Frage, was passiere, wenn Museen oder Stiftungen seiner Empfehlung nicht folgten, entgegnete er, dann folgen sie meiner Empfehlung eben nicht und entfremden sich von ihrem Publikum. Weimer hatte die Empfehlung zum Verzicht aufs Gendern an alle öffentlich geförderten Institutionen, Stiftungen und Rundfunkanstalten vergangene Woche geäußert. Auch in seiner Behörde sollen im offiziellen Schriftverkehr keine Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche verwendet werden. Gendergerechte Sprache mit Sonderzeichen und Pausen beim Sprechen soll aus Sicht der Befürworter dazu beitragen, Geschlechterdiskriminierung zu vermeiden. Einen wissenschaftlichen Beleg gibt es dafür nicht. Viele Konservative lehnen diese Form der Sprachverzerrung konsequent ab. Eine Lokalzeitung zensiert ein Interview mit einem AfD-Kandidaten und meldet ihn auch noch an die Behörden. Ein Faktencheck im Interview und in einem Hinweis der Redaktion teilt man mit, dass bestimmte Passagen nicht veröffentlicht werden, weil diese nach Meinung der Redaktion verfassungswidrig oder gar extremistisch sein könnten. Die Lippische Landeszeitung in Nordrhein-Westfalen hat Passagen aus einem Interview mit dem AfD-Bürgermeisterkandidaten Jirka Möller gestrichen und diese nach eigenen Angaben an die verantwortlichen Behörden zur Prüfung weitergeleitet. Der 53-jährige Familienvater und gelernte Koch, der seit 6 Jahren in Extertal lebt, habe nach Auffassung der Redaktion Aussagen getätigt, die verfassungswidrig seien oder rechtsextremistische Tendenzen offenbaren könnten. Das Gespräch mit Möller erschien in der Zeitung nicht in voller Länge und nicht unkommentiert. Mehrfach unterbrach die Redaktion den Abbruch mit kursiv gesetzten Faktenchecks. Diese sollten Möllers Aussagen einordnen oder als unbelegt darstellen. So wies die LZ etwa seine Bemerkung zurück, die Bundesregierung werde durch eine neue Weltordnung gesteuert und erklärte dies als rechte Verschwörungstheorie ohne Belege. Auch seine Darstellung, die AfD-Einstufung als gesichert rechtsextrem sei zurückgenommen worden, wurde korrigiert. Die Hochstufung sei lediglich wegen eines laufenden Verfahrens öffentlich ausgesetzt. Weitere vermeintliche Faktenchecks richten sich gegen Aussagen zu Einlassregeln in Schweizer Freibädern, zu Windkraftanlagen, zu Atomkraftprojekten in Südafrika, zur Gefahr einer Invasion von Islamisten auf Befehl aus dem Iran, zur angeblich fehlenden Souveränität Deutschlands sowie zu einem Vergleich des Genderns mit George Orwell. Zusätzlich veröffentlichte die LZ am 5. August eine eigene Richtlinie zum Umgang mit AfD-Kandidaten. Darin kündigte sie an, Gespräche mit Vertretern dieser Partei künftig grundsätzlich zu kommentieren, falsche Aussagen aus ihrer Sicht zu kennzeichnen und mutmaßlich strafbare Äußerungen nicht nur zu streichen, sondern auch direkt an die Behörden zu melden. Der Fall wurde bekannt, weil der stellvertretende Chefredakteur des linken Magazins Vorwärts den redaktionellen Hinweis in den sozialen Medien teilte, indem man eben genau darauf hinweist, die Aussagen von AfD-Politikern mit Faktenchecks zu versehen und mutmaßlich strafbare Inhalte an die Behörden zu melden. Der linke Journalist ging irrtümlicherweise davon aus, dass es sich um das Interview mit dem AfD-Politiker Viktor Hübner handeln würde. Auch dieser bekam einen Faktencheck in seinem Interview. Allerdings wurden hier keine Aussagen gestrichen oder an irgendwelche Behörden weitergeleitet. Hübner antwortete in seinem Interview beispielsweise auf die Frage zum Klimaschutz: Ich stehe nicht für Klimaschutz, sondern für Umweltschutz. Wir retten das Klima nicht. Das, was wir hier in Deutschland auf Kosten der Wirtschaft an CO2 sparen, das verpulvern die Chinesen in 2-3 Wochen. Die Zeitung kommentiert das in ihrem Faktencheck mit den Worten: China hat mit 31,5% im Jahr 2023 den größten Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß. Aber Deutschland hat als hochindustrialisiertes Land eine besondere Verantwortung. Nationale Klimaziele sind Teil globaler Vereinbarungen wie dem Pariser Abkommen. Das Argument bringt eh nichts, untergräbt diese internationale Zusammenarbeit. So der Faktencheck. Der echte Faktencheck zu China müsste eigentlich lauten: China produziert in etwa 22 Tagen den gesamten CO2-Jahresverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2023 stieß Deutschland 753 Millionen Tonnen CO2 aus und China 12,5 Milliarden Tonnen. Deutschland produziert pro Tag etwa 2 Millionen Tonnen CO2, China über 34 Millionen Tonnen. Die Handhabe dieser Lokalzeitung hat mehr Ähnlichkeit mit einer aktivistischen Schülerzeitung als echtem Journalismus. Sachsen hat es geschafft, die Asylverfahren zu verkürzen. Statt 18 Monate benötigt der Freistaat im Schnitt nur noch 14 Monate. Nach dem Asylgipfel von Justizministerin Constanze Geiert von der CDU zeigen erste Maßnahmen Wirkung. Asylverfahren an sächsischen Gerichten laufen deutlich schneller ab als noch vor einem Jahr. Die wichtigste Zahl: im ersten Halbjahr 2025 dauerte ein Asylverfahren im Schnitt 14,3 Monate, im Vorjahreszeitraum noch 18,5, ein Rückgang von etwa 4 Monaten. Geiert: wir haben trotz steigender Fallzahlen eine Verkürzung der Verfahrensdauer erreicht. Im März hatte die CDU-Ministerin zum Asylgipfel nach Dresden geladen, mit Richtern, Experten und einem Versprechen: die Justiz muss schneller werden. Geplant wurde zudem, 17 neue Richterstellen für Asylverfahren an den Verwaltungsgerichten zu schaffen. Inzwischen sind 10 davon besetzt. Zudem entstanden 2 neue Asylkammern am Verwaltungsgericht Chemnitz. Eine weitere in Leipzig folgt im September. 2 Referendare unterstützen die Kammern als Richterassistenten, eine Neuerung, die laut Ministerium bereits spürbare Entlastung bringt. Laut Geiert hilft inzwischen auch ein digitaler Aktendurchsuchungsassistent und strukturiert komplexe Unterlagen. Das verkürzte die Vorarbeit für die Richter. Außerdem würden Informationen in Herkunftsländern jetzt zentral gesammelt und bereitgestellt. Ein Team unter Leitung von Ex-Bundesverwaltungsgerichtspräsident Klaus Rennert hat im Abschlussbericht zum Asylgipfel konkrete Reformen angemahnt. So solle die bislang bestehende Sperrfrist für junge Richter in Asylsachen abgeschafft werden. Die Dublin-Verfahren sollten gebündelt werden. Das heißt, spezialisierte Gerichte sollen Asylfälle bestimmter Herkunftsstaaten zentral bearbeiten. Wir werden die Empfehlungen auswerten und so viele wie möglich umsetzen, sagte Geiert. Sachsen geht hier voran, aber wir brauchen bundesweite Reformen, auch um den gesellschaftlichen Frieden beim Thema Asyl wiederherzustellen. Der US-Außenminister Marco Rubio behauptet, in Deutschland gibt es erhebliche Menschenrechtsprobleme. Der am Dienstag in Washington vorgestellte Jahresbericht bemängelt unter anderem eine Verschlechterung der Meinungsfreiheit und warnt vor einem zunehmenden Antisemitismus durch Migration. Laut dem Bericht aus dem Ministerium von Marco Rubio gäbe es in Deutschland Einschränkungen der Meinungsfreiheit, etwa durch das Vorgehen gegen vermeintliche Hassrede im Internet. Die Autoren nennen ausdrücklich die EU-Vorgaben zur Löschung solcher Inhalte und sprechen von Zensur auf sozialen Medien. Dies und antisemitische Gewalt stellten in Deutschland erhebliche Menschenrechtsprobleme dar, schreiben die Autoren weiter. Beim Thema Antisemitismus werfen die Autoren deutschen Behörden vor, sich zu stark auf Rechtsextreme zu konzentrieren und dabei die Rolle muslimischer Migranten zu verharmlosen. Dieser Befund stützt sich laut Bericht auf Entwicklungen des vergangenen Jahres. Deutschland steht mit dieser Kritik nicht allein. Ähnliche Vorwürfe erhebt die US-Regierung unter Trump auch gegenüber Frankreich und Großbritannien. In allen Fällen geht es um einen unzureichenden Schutz der Meinungsfreiheit und eine politische Schieflage im Umgang mit Antisemitismus. Bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte sich der Vizepräsident von Trump, J.D. Vance, ähnlich geäußert. Dort warf er der Bundesregierung vor, kritische Meinungen systematisch zu unterdrücken und dabei insbesondere Online-Plattformen unter Druck zu setzen. Deutschland sei auf dem besten Weg, sich von westlichen Grundwerten zu entfernen, so Vance. Zudem kritisierte er, dass Antisemitismus aus dem islamistischen Umfeld zu oft ignoriert werde. Seine Aussagen sorgten international für scharfe Reaktionen. In Berlin wies man die Vorwürfe als tendenziös und unbelegt zurück. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.